Ja, damit Sie mir besser folgen können, habe ich diese Predigt ganz ordentlich in vier Kapitel unterteilt. Und ich beginne natürlich mit einem Vorwort. Vorwort. Ich bin dann mal weg. So lautet der Titel eines Buches von Harpe Kerkeling. Harpe ist ein großartiger Komiker. Er hat Comedy im Fernsehen und auf der Bühne auf ein ganz neues Niveau gehoben, finde ich. Er war zeitweilig auf allen Kanälen zu sehen, überall dabei, immer kreativ. Und dann konnte er irgendwann nicht mehr. Er hatte einen Hörsturz, die Gallenblase musste ihm entfernt werden. Das warf ihn ein bisschen aus der Bahn. Er merkte, dass es Dinge gibt, die möglicherweise noch wichtiger sind als Erfolg im Fernsehen. Zum Beispiel er selbst. Was ist mir wichtig? Was will ich wirklich? Was sollte im Zentrum meines Lebens stehen? Und gibt es Gott? Gibt es ein Ziel und einen Grund des Lebens, der größer ist als meine eigenen Wünsche? Und so machte sich Harpe auf den Weg, auf den Jakobsweg, auf eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Später hat er ein Buch über diese Reise geschrieben mit dem Titel »Ich bin dann mal weg«. Das war ein echter Bestseller. Besonders empfehlenswert ist übrigens das Hörbuch, das er selber liest. Als Harpe sich auf diesen Weg machte, rechnete er mit Veränderung. Denn so wie es war, konnte und sollte es ja nicht bleiben. Er fremdelte unterwegs besonders mit sehr überzeugten Christen, bei denen er den Eindruck hatte, dass sie eigentlich nur ihre eigenen Überzeugungen bestärken wollten. Er schrieb, sie werden als die gleichen Menschen die Reise beenden, als die sie begonnen haben. Und das ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Leben entwickelt sich, Leben verändert sich, es wächst. Und wenn es das nicht tut, dann ist es nicht lebendig. Leben hat einen Anfang und ein Ende. Es kommt irgendwo her und es geht auch irgendwo hin. Und wo geht es hin? Was ist das Ziel meines Lebens? Harpe wollte auf dieser Reise Gott begegnen. Ihm einmal richtig begegnen. Ihn erleben, ihn unzweifelhaft erkennen, so wie in dem Lied eben. Er beschreibt ganz viele Details auf dieser Reise, viele Orte, viele Menschen und Gefühle. Seine Begegnung mit Gott dagegen deutet er nur an. Sie ist geheimnisvoll und sehr persönlich. In seinem Fazit am Ende des Buches schreibt er dann unter anderem, Gott drängt sich nicht auf. Dafür ist er viel zu höflich. Ungebeten kommt Gott nicht. Erstes Kapitel. Ich brauche Gott nicht. Es geht auch ohne ihn. Wir verteilen am Ende des Gottesdienstes ja immer Flyer für den Nächsten. Und manche von uns geben sie auch weiter an Nachbarn oder Freunde. Sie laden sie zum Gottesdienst ein. Dazu ist ein bisschen Mut nötig manchmal. Manche der Eingeladenen sind dann sehr interessiert und kommen dann aber doch nicht. Manche kommen und andere sagen, mein Leben ist prima. Ich brauche Gott nicht. Es geht auch gut ohne ihn. Das ist nun ein Dilemma. Da ist auf der einen Seite Gott, der sagt, ich liebe alle Menschen. Ich will eine Beziehung zu jedem haben. Ich will sie stärken, befreien und erretten. Und dann sind da Menschen, die sagen, ja, brauche ich aber nicht. Ist mir egal, hat keine Bedeutung für mich. Und es scheint bei ihnen ja auch ganz gut ohne Gott zu gehen. Ich kenne viele Menschen, die sich wirklich gut zu fühlen scheinen, ohne dass Gott in ihrem Leben irgendeine Rolle spielt. Jemand sagte dazu, Wenn alles gut läuft im Leben, vermisse ich Gott nicht. Aber auch wenn es nicht so gut läuft, kommen viele ganz gut alleine zurecht. Da muss es dann schon einen echten Knall geben. Etwas, das einen wirklich aus der Bahn wirft, damit man innehält und nachdenkt. Wie bei Harpe Kerkeling, der sich dann gefragt hat, was ist mir wichtig und wo will ich hin? Gibt es ein Ziel meines Lebens? Gibt es eine Kraft, die größer ist als ich, die es gut mit mir meint und die vielleicht sogar etwas mit mir vorhat? Manche brauchen einen solchen Anstoß, um über solche Fragen nachzudenken. Andere wachsen sozusagen darin auf. Sie wissen von Kindheit auf, dass Gott hier ist. Sie bauen ein Vertrauensverhältnis zu ihm auf. Sie sind im Dialog mit Gott. Jemand verglich das mit einer Partnerschaft. Ich kann ohne einen Partner leben. Ich kann auch ohne Gott leben. Aber mit ist schöner. Aber die Sache geht noch weiter. Wer keine Beziehung zu Gott hat, der bemerkt ihn auch nicht. Gott ist da, aber ein Dialog findet nicht statt. Man rechnet nicht damit, dass Gott etwas macht oder sagt und bekommt es deshalb auch nicht mit. Es kann sein, dass man darüber dann die Sinnfrage verpasst, eben, woher komme ich? Und wohin gehe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Es geht möglicherweise ja nicht nur darum, möglichst gut zu überleben. Zweites Kapitel. Was passiert, wenn ich mich auf Gott einlasse? Wenn ich zum Beispiel sage, okay Gott, wenn du da bist, dann zeig mal, worum es dir geht. Was passiert, wenn ich Gott hineinbitte in mein Leben? Tja, das können Sie ja mal ausprobieren. Um solche Erfahrungen zu machen, feiern wir zum Beispiel Gottesdienste, gerade auch diesen Moment mal. Wenn unsere Band spielt und wenn wir singen, dann geht es darum, mit Gott in Kontakt zu treten. Unsere Lieder sind Gebete, Anbetung, Worship, Halleluja. Berührt das etwas in Ihnen? Können Sie dabei sozusagen Ihr Herz öffnen? Tut das Ihrer Seele gut? Deshalb machen wir das auch mit dem Aufstehen zum Beispiel, damit man das Gebet erlebt. Musik ist ein wichtiger Zugang zu Gott. Aber nicht alle fühlen sich davon angesprochen. Wir sind eben unterschiedlich. Deshalb gibt es zum Beispiel auch die Predigt. Wenn ich predige, dann ist mein einziges Ziel, dass Gott sie berührt, ihr Herz oder ihren Verstand. Im besten Falle merken sie, Gott ist hier und ich bin ihm wichtig. Er liebt mich und ich möchte ihn auch lieben. Manchmal setzt eine Predigt etwas in Gang und sie wollen nachhaken, deshalb haben wir die Momentmalfragen. Wenn Sie also Gott in Ihr Leben hineinbitten, dann könnte es passieren, dass er auch kommt. Es könnte zu Begegnungen kommen. Gott sieht sie an. Man muss sich einer Sache aussetzen, um sie zu erleben. Das gilt für Gott genauso wie für einen Menschen, dem sie begegnen. Wenn sie interessiert sind, dann werden sie ihn besser kennenlernen. Und wenn es so weit gekommen ist, dann könnte es als nächstes dazu kommen, dass sie mehr wissen wollen. Mehr erleben, mehr erfahren, ihn besser kennenlernen wollen. Ich gehe nämlich davon aus, dass Gott ihnen etwas zu sagen hat. Und das wird etwas sein, das eine Bedeutung für ihr Leben hat und das sie vermutlich auch verändern wird. Und damit stehen sie vor einer nächsten wichtigen Frage im Glauben. Die erste Frage war, will ich Gott hineinbitten in mein Leben? Und die zweite ist, will ich mein Leben von Gott verändern lassen? Will ich mein Leben in Gottes Hände legen? Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten sollten, dann beginnt jetzt sozusagen die aktive Phase. Sie lassen sich nicht nur berieseln von der Musik oder den netten Worten des Pastors, sondern Sie nehmen das Gehörte und Ihren Glauben mit in den Alltag. Zum Beispiel das berühmte Doppelgebot der Liebe. Ich soll Gott lieben und meinen Mitmenschen genauso wie mich selbst. Wie geht das? Im Alltag, im Beruf oder mit Nachbarn? Wir haben im Vorbereitungsgespräch darüber gesprochen, welche Probleme es im Beruf geben kann. Der Glaube lebt aus unserer Beziehung zu Gott. Und er will immer praktisch und alltäglich werden. Ein Kollege von mir sagte deshalb, den Glauben muss man trainieren. Er ist wie ein Muskel. Wenn er gut trainiert ist, ist er auch stark. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass das Gleiche auch für die Liebe gilt. Und zwar sowohl für die christliche Liebe, als auch zum Beispiel für die Liebe in einer Partnerschaft. Die muss man trainieren, damit sie stark wird. Drittes Kapitel, das Ziel des Glaubens. Das ist jetzt das schwierigste Kapitel dieser Predigt, das schon mal als Vorwarnung. Habe Kerkeling machte sich auf den Weg und als er sich auf den Weg machte, ging es ihm um das Ziel seines Lebens. Auch der Glaube hat ein Ziel und möglicherweise gehört beides zusammen. In der Bergpredigt sagt Jesus diesen zentralen Satz: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Unsere wichtigste Aufgabe als Christinnen und Christen ist es demnach, dass wir von ganzem Herzen Gott suchen. Das Reich Gottes meint Gottes Botschaft, seine Zusage, seine Liebe. Gottes Gerechtigkeit meint die Auswirkungen auf das alltägliche Leben, also auf unser Verhalten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Wenn wir uns darauf fokussieren, passiert also alles Weitere, das im Leben wirklich wichtig ist, quasi von alleine, sagt Jesus. Dann wird es uns von ganz alleine gut gehen. Wir müssen uns dafür nicht abstrampeln, es fällt uns zu. Damit gewinnt übrigens der Zufall eine ganz andere Bedeutung. Der Fokus unseres Lebens sollte also auf Gott liegen, sozusagen God first, sagt Jesus. Jemand, der sich auf diese Weise auf Gott konzentriert, den nennt Jesus einen Jünger oder einen Nachfolger. Ein Nachfolger legt alles in Gottes Hand, seine Sorgen, seine Hoffnungen, seine Ängste, seine Alltagsprobleme, sein Glück, seine Wünsche, eben sein Leben. Und wenn man das in Gottes Hand legt, dann geht man sehr viel entspannter in den Alltag. Denn man weiß, ich muss den Alltag nicht alleine schaffen. Gott steht an meiner Seite. Und er wird mir im Zweifelsfall schon zeigen, was er mit mir vorhat. Auch wenn es mir scheint, als ob es gerade irgendwie schief zu gehen scheint in meinem Leben. Ein Nachfolger vertraut Gott und Jesus. Er hört auf ihn. Er weiß, dass er geliebt ist und dass Gott das Beste mit ihm vorhat. Ein Nachfolger hat also einen Alltag, der genauso herausfordernd ist wie der Alltag eines jeden anderen Menschen. Er macht wie alle anderen im Alltag Fehler, er verletzt andere Menschen, auch wenn er das nicht will, er lädt Schuld auf sich, er wird abgelenkt von seinem Weg. All diese Alltagsprobleme können eine Seele ganz schön belasten. Ein Nachfolger weiß das, deshalb legt er sein Leben ja in Gottes Hand. Denn er weiß, dass er Stärkung braucht, Unterstützung, jemanden, der die Lasten mitträgt. Ein Nachfolger erlebt Gott an seiner Seite. Jesus nennt das Gnade. Er erlebt die Gnade Gottes. Und er ist vor allem in der Lage zu erkennen, dass er diese Gnade auch braucht. Die Gnade anzunehmen ist deshalb der wichtigste Schritt auf dem Glaubensweg. Die Gnade anzunehmen. Wenn man das schafft, dann kommt man dem Ziel des Glaubens ein ganzes Stück näher. Ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums steht, dass Jesus nach der Auferstehung seine Jünger verlässt, Himmelfahrt eben, und ihnen einen Auftrag gibt. Er sagt, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Nachfolgern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie das zu leben, was ich euch gezeigt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Wir sollen also unseren Glauben nicht für uns behalten. Wir sollen ihn weitergeben und andere dazu einladen. Das Ziel des Glaubens ist es, in diesem Sinne Nachfolger zu werden. Die Schar der Nachfolger soll größer werden. Dann wird sich die Welt verändern. Diese Veränderung, diese Entwicklung, dieses Wachstum ist Gottes Plan A. Und es gibt keinen Plan B. Und das heißt, wir spielen in Gottes Plan eine Rolle. Es sind unsere Hände, unsere Füße, unser Herz, der Gottes Plan hier an diesem Ort weiter umsetzen kann. Es ist unsere Fantasie, unsere Kreativität, unsere Kraft, die Gott braucht. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir uns darauf einlassen. Viertes Kapitel. Und jetzt. Ungebeten kommt Gott nicht. Er drängt sich nicht auf. Er lädt uns ein. Und er bietet uns seine Liebe und seine Gnade an. Ich hatte bisher von zwei wichtigen Fragen im Glauben gesprochen. Die erste war, will ich Gott hineinbitten in mein Leben? Die zweite ist, will ich mein Leben von Gott verändern lassen? Will ich mein Leben in Gottes Hände legen? Und die dritte kommt jetzt noch dazu. Lasse ich mich auf das Ziel des Glaubens ein? Nehme ich Gott in den Fokus und folge ihm nach? Jesus sagt ja, Sie erinnern sich, wenn du Gott in den Fokus nimmst, dann wird dir alles andere zufallen. Und er sagte auch, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist seine Zusage, sein Versprechen. Sie können das ausprobieren. Sie können das testen. Sie können versuchen, sich darauf einzulassen und dann mal sehen, was passiert. Dazu lädt Gott geradezu ein. Beim Propheten Maleachi steht, dass Gott sagt, lasst euch darauf ein und prüft mich. Das können wir auch gemeinsam machen, hier in der Gemeinde. Denn Sie sind Gottes Plan A. Und es gibt keinen Plan B. Amen.